denke zum Beispiel gestern an eine Klientin, die gerade Abitur gemacht hat und die jetzt ein Studium beginnen will und eigentlich noch ein freiwilliges soziales Jahr in Thailand geplant hatte. Sie ist jetzt in der Krise. Sie hat auch den Satz gesagt, sie hatte noch nie in ihrem Leben so viel Zeit, über Dinge nachzudenken, die sie gern machen möchte, nur um sie nicht tun zu können.
Mein Name ist Nabil Atassi. Ich bin Arzt und Moderator. Die Corona-Krise hat auch mein Leben verändert. Nicht zuletzt deshalb spreche ich in diesem Podcast mit den Menschen, die für uns in vorderster Linie gegen Corona kämpften und immer noch im Einsatz sind. Sie erzählen von ihren ganz persönlichen Eindrücken in der Corona-Krise. Was haben sie erlebt? Wie kamen sie zurecht und wie geht es ihnen jetzt? Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Der SWR1-Podcast mit Dr. Nabil Atassi.
Im Studio sind Johanna und Katharina. Beide sind praktizierende Psychologinnen und in Baden-Württemberg tätig. Bei ihrer täglichen Arbeit sammeln sie Erfahrungen mit Menschen, die sich von den Folgen der Corona-Krise psychisch beeinträchtigt fühlen. Was sie in ihren Gesprächen täglich hören, wie schwer die Belastung durch diese besondere Situation wirklich wiegt, darüber wollen wir sprechen, aber auch herausfinden, warum es uns so schwerfällt, in dieser besonderen Zeit auf unseren gewohnten Urlaub in Kroatien oder auf Mallorca zu verzichten und damit höhere Infektionszahlen und in der Folge auch strengere Maßnahmen in Kauf zu nehmen. Johanna und Katharina sind da. Die beiden wollen nur beim Vornamen genannt werden und deswegen sind wir auch direkt beim Du. Herzlich willkommen, Johanna.
Hallo.
Und Katharina.
Hallo.
Freut mich sehr, dass ihr da seid. Urlaub im eigenen Land ist ja total in. Katharina, bei dir auch?
Ja, Balkonien würde ich mal sagen, liegt im eigenen Land.
Absolut.
Das hat aber keine Corona-Gründe gehabt tatsächlich, sondern wir hatten das schon vorher eigentlich so beschlossen gehabt, weil wir zwar nicht umziehen, aber wir haben letztes Jahr ein Haus gekauft und hatten dann gesagt, dass wir dieses Jahr eher kleine Brötchen backen, was den Urlaub betrifft.
Also Urlaub ist ja schon so ein Thema, was uns jetzt alle betrifft. Es hat mit Corona zu tun, aber auch andere Dinge. Also diese Corona-Krise geht gefühlt schon ewig. Und es gab eine Psychologin, Jacqueline Gollan von der Northwestern University in Chicago. Und die hat ja bereits im April diesen Begriff definiert, dieser Caution Fatigue, also Gefahrenmüdigkeit, dass wir uns an die Gefahr gewöhnt haben und dass wir gar nicht mehr viel Angst davor haben. Ist das so? Sind wir krisenmüde? Merkt ihr das auch in eurer täglichen Arbeit?
Also ich glaube, dass wir als Menschen tatsächlich mit solchen Gefahren lernen umzugehen, weil ich glaube, sonst wären wir gar nicht überlebensfähig auf die Dauer. Das hat auch evolutionäre Gründe, dass wir uns mit Gefahren irgendwo arrangieren, wenn sie denn auf Dauer bestehen. Und ja, auch bei Corona sieht man das jetzt in der täglichen Arbeit. Auch man selber geht anders ran, als man noch am Anfang rangegangen ist. Also war vielleicht, also ich würde nicht sagen vorsichtiger, aber man hat sich an neue Abläufe gewöhnt. Oder was würdest du sagen?
Genau, oder die Gefahr war auf jeden Fall am Anfang, vor allem auch bei Klienten, deutlich spürbarer. Dass es die Angst vor Corona war noch viel größer, als sie jetzt ist. Mit der Zeit gewöhnt sich der Mensch dann doch dran und ist dann auch ein Gruppentier in gewisser Weise, dass wenn eben alle um einen rum auch in der Königstraße einkaufen gehen und sich näher kommen, als sie es eigentlich sollten, dann ist der Automatismus so, dass man davon ausgeht, wenn andere nicht aufpassen, dann wird es schon auch okay so sein und dann ist die Gefahr wohl auch nicht so groß. Also da lassen sich viele Menschen, glaube ich, also sozialpsychologisch erklärt, einfach mitreißen. Und wenn andere das auch machen, dann ist auch klar, dass man sich da mitziehen lässt. Und so ist es, denke ich, auch mit der Gewöhnung an die Gefahr, die immer weiter sinkt.
Das ist ja so eine Art psychologische Herdenimmunität, die da einsetzt. Also ihr seid Psychologin, ihr habt also jeden Tag mit, ihr nennt es Klientinnen und Klienten zu tun. Und dann kam diese Corona-Krise. Hat ja für viele Menschen, für natürlich alle, die im medizinischen Bereich tätig waren, aber auch alle anderen Menschen, wahnsinnig was verändert. Wie war das bei euch? Versetzt euch nochmal kurz zurück. Was hat sich da für euch in eurer täglichen Arbeit verändert mit Corona?
Ja, also es hat auf jeden Fall was verändert in der Art und Weise des Arbeitens. Also es war natürlich schon, die Menschen haben wahrscheinlich in dieser Zeit umso mehr Psychologen gebraucht. Beispielsweise hat sich in Deutschland auch vom Bund Deutscher Psychologen, von der Vereinigung, eine Hotline sofort gegründet, weil einfach alle Psychologen gemerkt haben, die Notwendigkeit nach psychologischer Betreuung ist vor allem in der Anfangszeit durch Corona stärker geworden. Dann war auch unter Psychologen war dann der deutschlandweite Aufruf, wer sich bereit erklären möchte, bei der Hotline mitzuwirken. Und da war dann hoher Bedarf und viele Anrufe, wo es einfach darum ging, die Ängste abzufangen und alle Menschen, die sich dadurch in Gefahr gesehen haben, erstmal aufzuklären und einfach eine Hotline zu haben, wo sie gehört werden.
Telefonsprechstunden, macht ihr sowas auch?
Genau, also auch intern beim Arbeitgeber war es auch so, dass es, also selbst für Mitarbeiter war es ja die gleichen Fragen. Also die Ängste sind ja nicht nur bei den Nicht-Psychologen, sondern in jeglichem Arbeitsumfeld stellen sich auch Kollegen die Fragen, wie geht man damit um, wann, wenn man Risikogruppe ist, wann darf man zur Arbeit gehen, inwieweit ist ein Kontakt okay und wann ist es riskant. Also diese Ängste und Fragen stellen sich ja auch Mitarbeiter. Von dem her gab es auch bei uns eine Hotline, wo man sich melden konnte.
Katharina, was sind das für Leute, die da kommen? Also was habt ihr da für Fälle gehabt? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn da jemand anruft bei euch? Was erzählt ihr euch dann?
Das kann ganz unterschiedlich sein. Also das können einfach die Frage sein, wie gehe ich damit um, wenn ich zum Beispiel in Quarantäne muss? Also was mache ich, wenn ich in Quarantäne bin und 2 Wochen wirklich das Haus nicht verlassen kann? Das sind so Ängste. Was wäre, wenn? Dann ist es natürlich auch dieser Effekt, das soziale Leben fährt runter. Ich habe meine Kontakte, die ich sonst habe, nicht mehr. Ich wohne womöglich noch alleine, was ja auch was mit uns Menschen macht. Also es sind ganz verschiedene Situationen, in denen sich Menschen befinden. Daraus ergaben sich dann unterschiedliche Fragestellungen. Wir wurden dann auch speziell dafür geschult. Also Thema Quarantäne, was kann man da für sich tun? Wie verhalten sich Menschen in so einer Situation? Und wie kann man da am besten auch unterstützend beraten?
Ja. Also Social Distancing war ja in der Anfangsphase, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Also wahrscheinlich habt ihr am Anfang viel mit Menschen gesprochen, die sich isoliert fühlten und mit dieser Einsamkeit vielleicht nicht klar kamen. Andere finden das wahrscheinlich ganz toll, aber die haben dann wahrscheinlich eher nicht angerufen. Was hat sich verändert jetzt über die Monate? Weil Social Distancing ist ja nicht mehr so ein großes Thema. Vielleicht sowas wie Existenzängste oder ähnliches, das jetzt abgelöst haben?
Genau, also da merken wir auf jeden Fall eine Verschiebung der Themen. Also am Anfang ging es wirklich um die Isolation und wie kann man es ertragen, dass man eben nur wenige Personen überhaupt treffen kann. Und jetzt hat sich es verschoben eher in die Langzeitfolgen, die man jetzt schon merkt. Also jetzt kommen Themen wie Depressionen, Ängste. Also wirklich, dass sich ein Krankheitsbild verstärkt hat bei den Klienten. Das kommt jetzt immer häufiger. Und wirklich die Existenzängste. Also wenn dann, das merke ich immer stark, wenn eben von den Säulen, wenn verschiedene Säulen gleichzeitig wegbrechen. Also wenn dann jetzt eben nach ein paar Monaten klar ist, aus der Kurzarbeit wurde eine Kündigung und jemand hat keine Arbeit mehr und dann kommt vielleicht noch eine Scheidung hinzu und dann sind mehrere Faktoren, die sich ändern und das in Corona-Zeiten führt dann doch oft schnell zu ganz großen Existenzängsten und auch zu Suizidgefährdungen. Also auch da, das war auch oft Themen, die in den Gesprächen mit vorkamen.
Also es ist tatsächlich so, dass so eine große, sag ich mal, gesellschaftliche Krise, die uns alle betrifft, gemischt mit persönlichem Schicksal, dann tatsächlich zu so einer Art Eskalation auch führen kann. Ihr nickt beide, das ist prima. Kannst du mir vielleicht, Katharina, mal erklären, wie so ein Gespräch ungefähr abläuft? Also wie ist das, wenn ich jetzt dich anrufe, sage ich dann, hallo, guten Tag, mein Name ist Nabil Atassi und ich habe ein Problem? Oder wie funktioniert sowas? Kann ich mir da so ein bisschen eine Vorstellung machen, wie so ein Gespräch abläuft?
Ja, also im Grunde genommen läuft es ähnlich ab. Also man würde natürlich erstmal den Kontakt herstellen. Ich würde natürlich dir erstmal erklären, wer ich bin, was meine Aufgabe ist. Aber ganz klar natürlich dann die Frage an dich richten, was bewegt dich, wieso rufst du auch hier an? Und dann kommt es natürlich darauf an, was du einbringst. Genau, dann würde man individuell darauf einsteigen und je nachdem, welche Angst dahinter steckt, mit dir da praktisch an das Thema rangehen.
Ich nehme mal an, Teil eurer Ausbildung als Psychologin ist es ja, solche Gespräche zu führen und jemanden wahrscheinlich nicht nach einer Minute gleich wieder zu verlieren, sondern irgendwo im Gespräch zu halten. Ich rede jetzt mal ins Blaue. Habt ihr denn eine spezielle Ausbildung, ich habe es vorhin schon angedeutet, für solche Fälle gehabt? Weil im Prinzip hat uns die Corona-Krise ja irgendwie alle kalt erwischt.
Also ich denke, man kann da aus den allgemeinen Erfahrungen, die man schon mitbringt, als Psychologin, aber auch als Mensch schöpfen und darauf aufbauen. Wir wurden mit viel Information, was eben zu dem Zeitpunkt auch schon durch das Gesundheitsamt oder so zur Verfügung gestellt wurde, Studien aus von anderen Epidemien oder auch ganz brandneues, wurde uns da auch zur Verfügung gestellt. Und wir sind natürlich gewohnt, solche Informationen aufzuarbeiten und das dann praktisch in unser tägliches Arbeiten zu integrieren. In dem Fall war es aber einfach auch schwierig, weil das eine Situation ist, wir hatten gestern darüber gesprochen, der wir uns selber nicht entziehen konnten. Im Normalfall, wenn ich mit dem Kunden spreche, hat er ein Problem, was mich meistens nicht betrifft. Und ich kann mich als Psychologin besser distanzieren. Und so war das einfach viel, viel näher. Und man hatte da schon manchmal Situationen, bei denen man doch dann auch für sich selber dann nochmal durchatmen musste danach. Und natürlich, man ist professionell und geht darauf ein, aber es berührt einen einfach ganz anders.
Johanna, wie ging es euch denn dann dabei? Also Katharina hat ja gerade geschildert, dass es normalerweise um Probleme geht, die einen selbst nicht betreffen. Mhm. Das kann ich als Mediziner auch gut nachvollziehen. Da kann man immer leichter drüber reden, wenn man keine persönliche Erfahrung damit verknüpft. Wie ging es euch denn dann? Also was macht das mit einer Psychologin?
Also in erster Linie würde ich schon sagen, ich habe mich während der ganzen Corona-Zeit in meiner Arbeit als sehr selbstwirksam oder als sinnvolle Tätigkeit selber quasi beobachtet. Also es war einfach so, dass die Dankbarkeit eine ganz andere war. Also die meisten haben Probleme geschildert, die kann man zwar nachvollziehen, aber natürlich nicht in dem Maß, weil beispielsweise einen Arbeitsplatz verlieren oder wenn private Probleme noch mit dazukommen, das meiste betrifft einen dann doch nicht selber in dem gleichen Ausmaß wie die meisten Klienten. Ich konnte mich schon gut abgrenzen und hatte eher das Gefühl, ich wurde noch mehr gebraucht als sonst in meiner Arbeit, dass man als Psychologe in der jetzigen Phase eigentlich noch eine wichtigere Rolle gespielt hat als sonst. Und das haben die Klienten einem auch wiedergespiegelt, dass es klar war, sie sind froh, dass sie jetzt den Kontakt haben und auch diese ganze, es war ein viel höherer Redebedarf. Viele haben das angenommen und wollten regelmäßig in Kontakt bleiben, weil das eben auch hilft. Und vor allem in der Phase, wo die Isolation noch stärker war, war das teilweise auch der einzige Anhaltspunkt zur Außenwelt. Also je nachdem, in welcher Situation jemand lebt, wenn man alleine lebt, war das natürlich auch viel stärker und schlimmer, als wenn man eine Familie hat. Und dann ist der Ansprechpartner, ob das jetzt der Psychologe ist oder der Pfarrer, der vielleicht eine Seelsorge macht, das wäre dann wahrscheinlich ähnlich. Aber auf jeden Fall war unsere Aufgabe schon nochmal deutlich relevanter.
Also für dich eher so sinnstiftend. Mhm. Katharina, du hast gerade gesagt, dass du mal durchschnaufen musstest. Fällt dir die Situation noch ein, in der du mal durchgeschnauft hast nach so einem Gespräch?
Ich glaube, das war gar kein bestimmtes Gespräch, sondern das war diese, also mehrere oder das Pensum, was man da auch teilweise mitbekommen hat. Und auch gleichzeitig natürlich, dass man auch im Kollegenkreis, die Kollegen natürlich auch anders mit der Situation umgegangen sind. Und ich glaube, diese Masse, das war das, wo ich dann merkte, dass ich abends dann sehr erschöpft war und dann für mich auch echt Ruhe brauchte und eine Auszeit mir genommen habe.
Also auch mehr Ruhe als sonst gebraucht.
Definitiv.
Und kommt man da auch als Psychologin dann mal so an sein Limit?
Also ich würde sagen, in der Tätigkeit an sich nicht. Also ich für meinen Teil funktioniere dann auf jeden Fall. Ich merke dann, wenn ich praktisch aus der Rolle steige. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich meine Tür hinter mir zumache, steige ich aus der Rolle, damit ich einfach oder aus der Psychologin etwas raus, um einfach auch das ablegen zu können. Und dann habe ich gemerkt, dass ich in dem Moment erschöpfter war und dass ich in dem Moment Social Distancing sehr begrüßt habe, weil ich dann eben mich noch darum kümmern musste, ob ich jetzt noch eine Freundin anrufe oder noch mit der rausgehe, weil ich hätte dafür keine Kapazität mehr an solchen Tagen gehabt.
Und dann war es ganz angenehm, dass es auch einfach gar nicht ging.
Ja, das war dann, muss man ehrlich sagen, praktisch, ja.
Johanna, was macht man denn dann als Profi, wenn man so ans Limit gerät? Kann man sich dann irgendwie selber helfen oder habt ihr da so ein internes Netzwerk unter Psychologen und Psychologinnen, um sich dann gegenseitig zu helfen?
Also ich würde sagen, da hat wahrscheinlich jeder individuell seine Liste an Strategien. Also ähnlich wie man es in einer Beratung oder in einer Therapie auch mit dem Klienten erarbeitet. Was sind die Ressourcen? Was tut einem gut? Und genau das Gleiche machen Psychologen natürlich auch mit sich selber, dass sie überlegen, welche Aktivitäten tun gut, um abzuschalten. Also bei uns beiden, das haben wir jetzt auch die letzten Tage immer wieder festgestellt, bei uns ist es beispielsweise Wald. Einfach in den Wald spazieren gehen, ob das jetzt jetzt mit dem Fahrrad oder Joggen. Also Sport, Bewegung ist immer was, was den Stress senkt und gut tut. Natürlich auch Gespräche, also diese Gesprächskreise mit anderen Psychologen oder auch Nicht-Psychologen, also dann doch in Kontakt zu bleiben. Teilweise habe ich auch mit meinem Freundeskreis, haben wir immer Zoom-Treffen gemacht, vor allem in der Anfangszeit, wo alle noch isoliert waren, um einfach mitzubekommen, wie ist welcher Arbeitsalltag, und sowas hat schon gut getan, um mal abzuschalten. Also weil ich konnte das jetzt schon, was das Thema jetzt gerade nachvollziehen, dass es jetzt in der Corona-Zeit auch ein höheres Konfliktpotenzial gibt, weil jeder sieht, es ist oft dieses moralische Thema. Durch Corona gibt es ganz klare Positionen und ich denke, die klaffen weit auseinander. Und das ist ein Problem, das spüren wir dann als Psychologe natürlich auch, nicht nur mit den Klienten, sondern auch im Alltag, vor allem auch mit Freunden und Bekannten oder sogar mit der Familie. Dass dann innerhalb meiner Familie war es klar, ich wusste genau, wer hat welche Positionen. Es gibt dann die Hardliner in die eine Richtung und in die andere Richtung, fast wie politische Lager. Und die einen waren eben strikte Maßnahmenbefürworter, die jedes Treffen auch ein bisschen als Vorwurf gesehen haben, sobald man den strengen Regeln nicht genau gefolgt ist. Und dann gab es die anderen, die eben eher andersrum belächelt haben, wenn jemand die Maßnahmen sehr streng nimmt.
Das spaltet ja ganze Freundeskreise und Familien, und es gibt ja auch die Demonstrationen, auf die kommen wir auch gleich nochmal. Das würde mich auch interessieren, wie ihr das aus psychologischer Sicht beurteilen würdet. Vorher nur noch die Frage, eure Klientinnen und Klienten, die schon länger da sind, mit denen ihr schon länger Kontakt habt, sowas gibt es ja sicher auch, so langfristig angelegte Therapiegespräche etc. etc., also Leute, die sich immer wieder melden. Sind die jetzt mit Corona noch eskaliert, stärker geworden? Hat sich bei denen was verändert? Wie reagieren die auf so eine Krise?
Also es gibt schon welche, die sich öfter melden. In der Regel haben wir eher kürzere Beratungstermine, sodass ich gar nicht genau sagen kann, also es sind keine Langzeittherapien dabei. In der Entwicklung hat man schon das Gefühl, dass sich, wenn dann, das Krankheitsbild verstärkt. Also dass es schon, wenn sowieso schon sich eine depressive Episode angebahnt hat, dann durch die ganzen Folgen von Corona wie Arbeitslosigkeit und eben diese soziale Isolation, weniger Kontakte, dass sich es dann eher verschlimmert hat. Und dass man dann eben auch eine wichtigere Rolle spielt als Psychologe und diese Betreuung, diese Begleitung, das Erarbeiten von Ressourcen, wovon wir gerade gesprochen haben, dass das hilfreich ist, das aktiv mit jemandem zu besprechen, weil viele hatten eben diese Person nicht, die sowieso im Haushalt mitlebt, wo man abends sich austauschen kann. Und wenn das fehlt, dann bricht schon einiges weg.
Katharina, wie wirkt sich denn sowas psychologisch, kann man das ein bisschen erklären, so eine Pandemie, so eine Krise auf Menschen aus, die ohnehin psychisch krank sind, die vielleicht schon eine Diagnose haben?
Das hat Johanna schon schön beschrieben, dass dann oft sich die Symptomatik verstärken kann, weil zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel eine depressive Symptomatik habe, und gut, die ziehen sich meistens schon selber sehr zurück, aber meistens gibt es ja doch noch Kontakte, die für die unheimlich viel bedeuten. Und wenn die jetzt einfach genommen werden, weil ich darf mich mit denen nicht mehr treffen oder ich gehöre sogar noch zu einer Risikogruppe an und darf das Haus gar nicht mehr verlassen, dann verstärkt das natürlich wieder die andere Symptomatik, weil man sich mehr isoliert und dadurch natürlich auch diese anderen Gefühle, die man dann erlebt, mehr ausgesetzt ist.
Also ein Themenfeld, das ich oft mit Klienten besprochen hatte, war, das ist ein psychologisches Konzept, Lageorientierung und Handlungsorientierung. Mhm. Und Lageorientierung ist eben, wenn man auf Metaebene ständig seine Lage analysiert. Und Handlungsorientierung wäre das Gegenteil, wenn man eher handelt, aktiv ist, proaktiv. Und durch Corona sind natürlich viele immer stärker in die Lageorientierung gekommen und hatten immer mehr Zeit, sich zu hinterfragen, sich kritisch zu sehen. Also das ist ja alles so ein Teufelskreis, der gerade bei einer Depression das verschlechtert. Und wenn man davon ausgeht, viele von unseren Klienten, die schon länger krank sind, die haben, denen fehlt ja auch eine sinnstiftende Tätigkeit, die sie nebenher machen und da irgendwie Kraft ziehen. Und dann ist die viele Zeit, die sie haben, um drüber nachzudenken, in was für einer schlimmen Situation sie sind, ist dann natürlich noch verschlimmert. Und dann ist eben auch das noch schwieriger, in diese Handlungsorientierung wieder zu kommen. Und genau da ist dann immer unsere Aufgabe, wo wir anknüpfen.
Guter Punkt, Katharina. Wo knüpft ihr an? Also was gibt ihr den Leuten so konkret mit? Kannst du da mal vielleicht so ein, zwei Beispiele, das ist ja wahrscheinlich viel zu komplex, das jetzt alles hier auszubreiten, aber vielleicht kannst du mal so ein kleines Beispiel nennen, wie man so jemanden, der also in so einer Krise jetzt steckt und vielleicht auch in so einer Eskalationsphase weiterhelfen kann, was man da tun kann für die Leute. Was sagt ihr denen?
Also was wir versuchen ist, dass wir sie aus diesem Denken versuchen rauszubringen und in eine Handlung. Also dann vielleicht auch wirklich mit denen besprechen, was könnte eine konkrete, sinnvolle Handlung sein, die aber auch machbar ist. Also wir können jetzt nicht gleich anfangen, dass sie, nehmen wir mal das Beispiel Marathon, dass sie direkt am Marathon loslegen, sondern wir müssen mit kleinen Etappen anfangen. Das könnte zum Beispiel, je nachdem, was der Mensch eben als Thema mitbringt, sein, dass der zum Beispiel anfängt, Bewegung zu machen. Also, dass man sagt, okay, er plant zum Beispiel für sich täglich 15 Minuten spazieren zu gehen. Das können ganz einfache Dinge sein, aber das Wichtige ist, dass man sich ein Ziel vornimmt und das auch durchführt und dann für sich das positive Erlebnis hat, hey, das habe ich geschafft, das habe ich getan. Ich bin im Handeln und weniger im Denken. Und das hat einen positiven Effekt.
Jetzt haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Johanna, du hast es schon angesprochen. Die Sommerferien gehen jetzt zu Ende. Viele kommen aus dem Urlaub zurück, hier in Baden-Württemberg, auch aus dem Ausland. Jetzt gerade in Frankreich, in unserem Nachbarland, sich gerade zum Risikogebiet umgewandelt in Schritten. Da überschlagen sich ja die Meldungen. Ist so ein Urlaub jetzt auch im Punkto psychologische Beratung und Therapie überhaupt erholsam oder ist es eher noch ein Stressfaktor?
Da würde ich jetzt klar sagen, es ist für die meisten, die sich für einen Urlaub entscheiden, wahrscheinlich auch ein berechtigter Grund, warum sie sich dafür entschieden haben, weil's für sie als Erholungswert Sinn macht und wichtig ist. Man kann sich ja selber aussuchen, inwiefern man Urlaub machen will, ob man sich jetzt in irgendwelche vollen Urlaubsorte dicht beieinander zusammentut oder ob man sich irgendwo in einer Ferienwohnung im Wald oder in der Natur was Ruhiges sucht. Also ich denke, das ist ja dann noch abhängig von jeder Person, was einem gut tut. Aber ich denke, der Urlaub an sich, wenn rein aus der Sicht der psychischen Gesundheit ist eigentlich wichtig und deswegen ist es wahrscheinlich auch jetzt in der Zeit nach den Ferien umso wichtiger, dass das Thema Urlaub nicht verteufelt wird. Also dass genau diese moralische Überlegenheit, die manchmal zu beobachten ist, dass sich tendenziell jetzt momentan jemand, der die Corona-Maßnahmen sehr streng umsetzt und wahrnimmt, dass das der moralisch Überlegene ist, der dann beispielsweise jemanden, der in Urlaub gegangen ist, von oben herab ja verurteilt. Also genau das ist jetzt die Gefahr, die wir jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen auch merken werden, dass man vorsichtig sein muss mit diesem Urteilen, dass wir einfach, und bei uns als Psychologen natürlich die tägliche Arbeit, dass wir jeden versuchen so anzunehmen und immer davon ausgehen, jeder hat seine Motive und seine Gründe, warum er handelt, wie er handelt. Und dass man dann nicht gegenseitig anfängt, sich eben zu als gut und schlecht oder ob man das jetzt, also die Gründe zu hinterfragen, warum jemand vielleicht in Urlaub gegangen ist, obwohl es im Nachhinein gesehen natürlich vielleicht als riskant und...
Das ist ja ein gutes Beispiel für so eine moralische Überlegenheit. Kann ja sein, dass man dann mit dem Finger auf Menschen zeigt, die jetzt beispielsweise im Urlaub auf Mallorca waren oder an der Adriaküste, also so, die jetzt dann praktisch ganz, ganz schnell wieder zu Risikogebieten wurden und jetzt vielleicht auch mit einen Anteil daran haben könnten, warum die Infektionszahlen wieder steigen. Ist ja trotzdem aber eine Frage, die man sich stellt. Also warum machen wir es trotzdem? Da gab es eine Umfrage, die ist auch noch gar nicht so alt. Da hat sich die Mehrheit der Bevölkerung dafür ausgesprochen, dass Reiserückkehrerinnen und Rückkehrer aus Risikogebieten einen Corona-Test machen sollten. Mehr als die Hälfte ist sogar dafür gewesen, dass alle einen Corona-Test machen sollten, die aus dem Urlaub zurückkommen, egal ob Risikogebiet oder nicht. Das spricht ja dafür, dass wir uns des Risikos schon bewusst sind. Warum machen wir es also trotzdem? Könnt ihr das vielleicht so aus einer psychologischen Sicht mal versuchen zu erklären, warum wir dann trotzdem mehr oder weniger rücksichtslos in solche Länder fahren, Partyurlaub machen und dann zurückkommen und diese Infektionsrisiken steigern und dann eventuell auch in Kauf nehmen, dass wieder strengere Maßnahmen gelten.
Also in der Psychologie gibt es ja den Begriff der Reaktanz. Also ein Verhalten, das bei fast allen Menschen eigentlich beobachtet werden kann, immer dann, wenn es zu strenge Regeln gibt oder Kontrollen, wenn die eigene Freiheit eingeschränkt ist, dass man dann eben trotzig, also auf Alltagssprache trotzig reagiert und es dann erst recht machen möchte und dass der Reiz natürlich auch steigt. Also was man, das kennt man ja auch schon allein von Kindern. Was Kinder nicht machen dürfen, wollen sie erst recht machen. Und wenn sie wissen, es ist verboten, dann ist der Reiz noch größer. Und genau das Gleiche ist jetzt natürlich auch passiert. Viele Monate durfte man gar nicht reisen. Dann ist plötzlich auch wieder die Reisewarnung aufgehoben worden. Und dann war es auch bei mir im Freundeskreis so, dass sich dann viele doch dafür entschieden haben, das dann zu machen, weil auch mit dem Hintergrund, wer weiß, ob es dieses Jahr dann noch möglich ist. Und dann wägt man die eigenen Gründe ab. Und wenn es einem fürs persönliche Wohlbefinden gut tut, stellen viele, denke ich, diese egoistische Sichtweise über das Gemeinwohl. Ohne es bewusst bösartig zu tun, sondern einfach, weil es in dem Moment attraktiv ist, sich nochmal so einen Urlaub zu gönnen und das eben für sich als Erholung zu nutzen.
Aber wir Menschen ticken nun mal aber auch so, dass wir von unseren kurzfristigen Zielen und unseren kurzfristigen Belohnungen leben. Also wir denken in dem Moment eher, oh wow, der Urlaub, der tut mir gut, auf den habe ich lange gewartet, das habe ich mir verdient. Und aber auch, dann denkt man gar nicht so weit, was könnte das für weitreichende Folgen haben. Also wir denken erstmal eher an den Urlaub und die Konsequenzen sind uns so erstmal nicht bewusst. Wir streben eigentlich immer nach einer kurzfristigen Belohnung eher, als dass wir das lange Ziel im Blick halten. Und dann natürlich, klar, ist die Attraktivität gestiegen, weil man zwischendurch eben die Möglichkeit nicht hatte. Und aber auch wieder dieser Gruppeneffekt. Wenn andere doch gehen, warum soll ich dann nicht gehen?
Also ganz klares Bekenntnis kann ich da vernehmen von euch beiden in Richtung Verständnis, nicht in Richtung Beurteilen, schon gar nicht verurteilen. Johanna, du hast gerade die Trotzphase angesprochen, die das auslöst, Trotzreaktion. Erklärt das auch so ein bisschen für euch diese Anti-Corona-Proteste, weil da wird ja viel in Kauf genommen. Also das wird auch sehr, sehr stark mit dem moralischen Zeigefinger betrachtet. Da marschieren ja so einige miteinander, die normalerweise eher kein Bier zusammen trinken würden, würde ich sagen. Und unter ganz, ganz unterschiedliche Interessen auch verfolgen. Welcher Typ protestiert da für die Maßnahmen? Ist das so der Kämpfertyp oder wie sieht man das so, Katharina, vielleicht als Psychologin? Was sind denn das für Typen? Kann man das überhaupt so sagen?
Ich würde sagen, das kann man so nicht sagen. Es sind ganz, ganz verschiedene Menschen, ganz unterschiedliche Motiven, die sie dazu leiten. Ich möchte da vor allem als Psychologin da keine Wertung darüber abgeben, weil ich denke, dass jeder Mensch im Grunde genommen von einem Motiv getrieben wird und eigentlich was Positives damit verbindet. Und ich denke auch in gewisser Form ist es auch wichtig, dass man auch für seine Meinung einsteht und die Freiheit eben zu protestieren nutzt. Ich finde, es wird dann kritisch, wenn man sich nicht mehr an die Regeln hält und nicht über die Sicherheit von anderen hinweggeht.
Also so geschehen in Berlin neulich zum Beispiel bei den Demos. Das ist so eine Grenze für dich, wo du sagen würdest, da sollte man aufpassen.
Ja, und ich natürlich gibt es da auch Gruppierungen, die mit marschieren, wo das wirklich ganz kritisch hinterfragt werden sollte, ob das so Sinn macht, weil die jetzt einfach auf den Zug aufspringen. Aber ich denke, die für Freiheit wirklich protestieren, das sind Menschen, die einfach ihre Stimme nutzen wollen, um eben auch zu sagen, das passt mir jetzt so nicht. Und solange die aber auch die Sicherheit der anderen respektieren und sich an die Spielregeln halten, finde ich das vollkommen gerechtfertigt, weil sie stehen für ihre Motive und für sich selbst ein.
Also wir wollen ganz genau hinschauen. Ihr seid wahrscheinlich auch beide als Psychologin relativ froh, wenn diese Corona-Pandemie endlich vorbei ist, oder Johanna? Was denkst du?
Ja, auf jeden Fall.
Wird eure Arbeit sich dann wieder zurückverändern, wenn dann Corona vorbei ist? Sind dann alle Probleme verflogen und uns geht's prima? Oder?
Also ich glaube, die Nachwirkungen werden auf jeden Fall lang sein. Also gerade wenn man daran denkt, dass jetzt eigentlich erst die ersten Klienten mit den Langzeit- oder mit den längeren Folgen von Corona zu tun haben und vielleicht die Arbeit verloren haben und jetzt sich umorientieren müssen. Oder ich denke zum Beispiel gestern an eine Klientin, die gerade Abitur gemacht hat und die jetzt ein Studium beginnen will und eigentlich noch ein freiwilliges soziales Jahr in Thailand geplant hatte. Es verschiebt sich also alles. Das heißt, sie ist jetzt in der Krise und wusste nicht, also alles ist ausgefallen. Sie hat auch den Satz gesagt, sie hatte noch nie in ihrem Leben so viel Zeit, über Dinge nachzudenken, die sie gern machen möchte, nur um sie nicht tun zu können. Also so ein bisschen dieser Blick, alle Menschen eigentlich, die jetzt in so einer Neuorientierungsphase stecken, die sind am schlimmsten betroffen. Und deswegen ist natürlich jemand, der gerade Abitur gemacht hat und der eigentlich sein Lebensweg vor sich hat, für den ist es jetzt so ein Riesendämpfer. Die wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre, wenn die Pandemie vorbei ist, hat sie sich immer noch, also jetzt momentan steht sie an dem Punkt, dass sie gar nicht weiß, welches Studienfach kann sie denn guten Gewissens studieren, welchen Beruf wird es noch geben auf lange Sicht, welche Berufe fallen vielleicht auch weg durch die Nachwirkungen von Corona. Also ich glaube, die Ängste und die Schwierigkeiten werden sich auf jeden Fall jetzt noch lang ziehen. Also ich glaube, da sind wir jetzt erst am Anfang.
Also du meinst, da finden auch Prägungen statt für diejenigen Menschen, die jetzt gerade vielleicht auch in der prägenden Phase ihres Lebens sich befinden und in diese Krise reingeschlittert sind, Beispiel Abiturientin. Ich finde, wir haben wahnsinnig viel gelernt heute aus diesem Gespräch. Toll. Und eure Arbeit scheint es doch auch sehr zu beeinflussen, Corona. Was macht ihr, um euch von Corona zu erholen, dann irgendwann, wenn es mal vorbei ist?
Ich würde sagen, dann mache ich einen schönen langen Urlaub.
Den hast du dir auch verdient.
Ja, ich glaube auch.
Also es hat mich sehr gefreut, Katharina und Johanna, dass ihr hier wart. Toll, dass ihr so wichtige Arbeit macht und ich wünsche euch alles Gute dafür.
Vielen Dank.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Dr. Nabil Atassi in einem Podcast von SWR1.